Das Ohr am Netz, der Eko-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, ach, bei mir ist eigentlich alles gut. Irgendwie müssen wir halt alle mit dem Wintereinbruch klarkommen, ne?
Oder? Kaum liegt mal eine Flocke auf dem Gleis, schon steht auch wieder die S-Bahn. Ja. Klassiker, egal. Die letzte Woche, die stand ja ganz im Zeichen des europäischen Gipfels zur digitalen Souveränität.
Genau.
Da wart ihr ja richtig involviert und unterwegs.
Der Digitalgipfel, der ja eigentlich kein richtiger Digitalgipfel war, aber irgendwie doch.
Was war los im netzpolitischen Berlin?
Ja, es war einiges los. Wir haben natürlich viele, viele interessante Gespräche geführt. Bei uns im Berliner Büro fand ja auch ein Warm-up statt mit Staatssekretär Thomas Jarzombek. In einem Panel mit ihm, unserem Eco-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme und DKIX-Chef Ivo Ivanov, ja, habe ich zu zentralen Fragen gesprochen, welchen Beitrag denn europäische digitale Infrastrukturen leisten können, um digitale Souveränität in ihren unterschiedlichen Dimensionen zu fördern. Und spannend und auch gut fand ich, dass sich eigentlich schon alle einig waren darüber, was denn digitale Souveränität ist, beziehungsweise was sie nicht ist. Ne? Also es haben schon alle gesagt, also sowohl Politik als auch natürlich so, wie wir es auch sehen, dass Souveränität eben Autonomie bedeutet, Wahlfreiheit, aber eben nicht Abschottung. Ne? Und das ist ja unsere Position, die uns sehr wichtig ist. Und da fand ich es ganz gut, dass darüber schon zumindest Einigkeit besteht. Zumindest hier, sage ich mal, unter den deutschen Vertretern. So, ich glaube, bei den Mitgliedstaaten untereinander ist das tatsächlich nicht so klar. Ich glaube, die Franzosen sehen das so ein bisschen anders.
Aber zumindest hat man mal eine Definition, was ja schon mal schön ist. Ne?
Genau, und dann ist halt nur die Frage, wie kommen wir da hin? Ne? Also die genannten Maßnahmen waren die Ermöglichung von Innovationen, strategisches Managen von Abhängigkeiten und das Stärken unserer eigenen digitalen Infrastrukturen am Ende natürlich auch.
Und wir bleiben auch in dieser Folge hier europäisch. Ja, also wir machen da den Fokus auf und gucken uns mal FACES an. Das ist ein Schlüsselprojekt innerhalb des europäischen Förderrahmens IPCEI-CIS, für das dass der ECO das Projektmanagement übernimmt. Da geht es darum, dass auch im Hintergrund alle schön miteinander reden können. Also die Edge mit der Cloud, die verschiedenen Systeme und wir als User, wenn es gut läuft, nicht mal mehr unbedingt was davon merken und trotzdem guten Gewissens uns zurücklehnen können. Wir wissen, alles funktioniert und funktioniert sicher. Bevor wir ins Thema eintauchen, gibt es aber erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wie wir bereits eingangs berichtet haben, fand in Berlin der europäische Gipfel zur digitalen Souveränität statt und anlässlich des Summits hat der ECO die neue Declaration for European Digital Sovereignty der EU-Mitgliedstaaten begrüßt, weil sie ein klares Signal für eine offene, handlungsfähige und wettbewerbsfähige digitale Zukunft Europas setzt. Die EU macht somit deutlich, dass digitale Souveränität nicht als protektionistisches Konzept verstanden wird, sondern eben europäische Autonomie in Kooperation mit globalen Partnern stärken soll. Vier operative Dimensionen sind unserer Meinung nach für die Bewertung und Umsetzung digitaler Souveränität ganz entscheidend. Das sind einmal klare rechtliche Rahmenbedingungen, verlässliche Regeln zur Datenhoheit und Datennutzung, technologischer Gestaltungsspielraum mit offenen Standards und Interoperabilität sowie transparente und resiliente Lieferketten. Ja, und ganz entscheidend für Europas digitale Zukunft ist aus unserer Sicht unter anderem auch ein harmonisierter digitaler Binnenmarkt und verlässliche Investitionsbedingungen für digitale Infrastrukturen. Die Erklärung ist also ein gutes Signal. Jetzt gilt es, Ärmel hochkrempeln, damit die Pläne und diese Vorhaben eben auch rasch umgesetzt werden.
Und es geht europäisch weiter, denn die EU-Kommission plant eine umfassende Neuordnung ihrer Digitalgesetze. Ein Glück, Halleluja, Heureka. Der sogenannte digitale Omnibus, der die vergangenen Tage ja nun wirklich in aller Munde war, der soll zentrale europäische Regelwerke wie die DSGVO, den Data Act und den AI Act zusammenführen, aktualisieren und besser aufeinander abstimmen, weil da gab es ja auch viele Punkte, die sich widersprochen haben teilweise. Ziel ist eine modernere, übersichtlichere Regulierung, die Bürokratie reduziert und Unternehmen wie Behörden klarere Orientierung bietet. Der ECO sieht im Vorhaben eine große Chance für mehr Klarheit bei Europas Digitalregeln. Zeit wird's. Zentral ist hierbei die geplante Vereinfachung des Datenrechts. DSGVO und Data Act sollen künftig die beiden Hauptpfeiler bilden. Free Flow of Data und Data Governance Act würden dann entfallen. Und auch im Bereich Cybersicherheit Sicherheit, ja, eins der wichtigsten Themen dieser Tage, besteht Abstimmungsbedarf etwa zwischen der NIS II, dem Cyber Security Act und dem Cyber Resilience Act. Positiv bewertet der ECO die stärkere Ausrichtung auf eine europaweit interoperable digitale Identität und ein europäisches Business Wallet. Gleichzeitig betont der Verband aber auch, dass viele Regelwerke noch in der Einführung sind und Änderungen daher immer gut getaktet werden müssen, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Also, wenn der digitale Omnibus erstmal rollt, dann freuen wir uns sehr und sind auch gespannt, wie weiter kommt.
Ja, und zum Schluss noch mal ein Thema, das uns hier durchaus auch schon das ein oder andere Mal im Podcast beschäftigt hat. Digitale Verwaltung. Sven, wie zufrieden bist du denn mit der digitalen Verwaltung in Deutschland? Welchen digitalen Verwaltungsservice hast du zuletzt genutzt?
Ich bin ganz ehrlich, ich nutze ganz wenige, aber auch, weil ich im Moment das Gefühl habe, es geht bei mir hier auf dem Dorf in Kleinmachnow immer noch schneller, wenn ich einfach zum Bürgeramt gehe. Mhm. Das ist der große Vorteil. Ansonsten hätte ich es versucht und ich weiß, ich wäre an der einen oder anderen Stelle leider, hätte ich auf Granit gebissen. Die Idee zu sagen, ich kann zumindest schon mein Auto online zulassen oder solche Sachen, finde ich natürlich super, weil ich kann mich erinnern, ich habe schon sehr viele Stunden meiner Lebenszeit im Kraftverkehrsamt verbracht oder sehr viel Geld für Anmeldeservices bezahlt. Das muss einfacher gehen, aber ich glaube, da ist noch viel zu tun, oder?
Ja, es ist Luft nach oben tatsächlich. Wir haben zusammen mit YouGov tatsächlich jetzt auch nochmal die Bevölkerung gefragt, wie zufrieden denn die Bürgerinnen und Bürger mit digitaler Verwaltung sind. Und da zeigt sich schon auch, dass es eher eine deutliche Unzufriedenheit ist. 69% bewerten den aktuellen Stand öffentlicher Online-Services als eher schlecht oder sehr schlecht und tatsächlich nur klägliche 3% als sehr gut. Gleichzeitig besteht ein Interesse an sicheren digitalen Identitätslösungen. Nur 14% lehnen diese grundsätzlich ab. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Für die Mehrheit sind natürlich Datenschutz und technische Sicherheit sowie eine einfache Bedienbarkeit ganz entscheidend. Einige Services sind tatsächlich besonders gefragt oder werden teilweise auch schon genutzt. Spitzenreiter sind hier Online-Anträge, Gesundheitsdienste oder Steueranwendungen. Auch digitale Wallets, die Ausweis oder Führerschein bündeln, finden bereits bei 31% der Befragten Zustimmung. Ja, die Umfrage zeigt, dass wenn ein digitaler Mehrwert klar erkennbar ist, auch die Nutzungsbereitschaft steigt. Deswegen Wallet-Lösungen, wie sie ja jetzt auch in Planung sind, könnten hier ein wichtiger Schritt für die Verwaltungsdigitalisierung werden.
Apropos wichtiger Schritt, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Wir sprechen über Fazis. Um zu verstehen, was Fazit aber eigentlich ist, sollten wir uns erstmal das Projekt selber ansehen. Und dazu habe ich ein spannendes Interview geführt.
Im Gespräch.
Emma Wehrwein ist Projektleiterin von Fazis. Sie kennt das Projekt in- und auswendig natürlich und weiß auch, welche technischen und organisatorischen Bausteine dafür entscheidend sind. Außerdem kann sie uns erzählen, welche Best Practices sich möglicherweise jetzt schon abzeichnen. Also die perfekte Gesprächspartnerin und deswegen herzlich willkommen hier im Ohr am Netz. Hallo Emma.
Hallo Sven, ich freue mich hier zu sein.
So, zum Einstieg. Was ist Fazis nochmal ganz genau und welche zentralen Probleme in Europas Cloud- und Edge-Landschaft löst das Projekt jetzt ganz konkret?
Naja, also wenn man sich die heutige Cloud- und Edge-Landschaft in Europa anschaut, merkt man schnell, da läuft vieles irgendwie nebeneinander her, aber wenig wirklich zusammen. Es gibt unzählige Anbieter, jeder hat seine eigenen Schnittstellen, eigene Verträge, eigene Architekturen. Das macht es natürlich unglaublich schwer, moderne digitale Anwendungen über Anbieter oder sogar Ländergrenzen hinweg zu betreiben, ne? Und genau das bräuchten wir aber eigentlich, gerade für Dinge wie autonome Mobilität, smarte Städte oder eben auch datenintensive KI-Anwendungen. Und die funktionieren eben nur dann gut, wenn Cloud und Edge reibungslos zusammenspielen. Und genau hier setzt eigentlich die europäische Aura-Initiative an, wo Fazis ein Teil ist. Also wir sind ein Innovationsprojekt innerhalb dieser Initiative und wir unterstützen dabei, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass föderierte digitale Infrastrukturen in Europa wirklich funktionieren. Hm. Also Infrastrukturen, in denen verschiedene Cloud- und Edge-Anbieter eben miteinander sprechen können und wo eben Daten souverän ausgetauscht werden können. Ich weiß, das klingt irgendwie sehr technisch. Manchmal ist es das auch, sind wir mal fair. Aber im Kern geht es um etwas sehr Bodenständiges, nämlich darum, dass digitale Services in Europa endlich so zusammenarbeiten können, dass wir sie, wie wir sie auch in der Praxis brauchen.
Eigentlich klingt es so ein bisschen nach, ihr braucht eine universelle Sprache, die alle Systeme sprechen, damit sie sich über die Ländergrenzen und auch über die, ich sag mal, Edge-Cloud-Grenze hinweg verstehen. Also klar, das muss technisch umgesetzt werden, aber was dahinter steht, ist total nachvollziehbar in einer globalisierten Welt.
Genau, und die Aura-Initiative arbeitet auch schon sehr technisch, also es geht wirklich in die Basisinfrastruktur rein, wo wir als Fazis mehr unterstützen, sind Herausforderungen, die eben auch sehr relevant sind, vor allem wenn wir eher schauen, dass wir wirklich praxisorientiert sind. Ein konkreter Punkt, an dem wir arbeiten, der meiner Meinung nach in der digitalen Zusammenarbeit oft unterschätzt wird, sind klare Service-Qualitätszusagen zwischen verschiedenen Anbietern, ne? Wir wissen, in klassischen IT-Umgebungen macht jeder Anbieter irgendwie seine eigenen Regeln. Ne? Mhm. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn viele Dienste über mehrere Clouds, Edges oder eben Länder hinweg zusammenarbeiten sollen. Und es entstehen halt Unsicherheiten für den Endkunden. Ne? Wer ist eigentlich für was verantwortlich und welche Qualität darf ich erwarten? Und wir in unserem Projekt haben jetzt aktuell einen ersten europäischen Rahmen erarbeitet für Service Level Agreements, also SLA-Management mit mehreren Anbietern. Also ein Framework, was jetzt auch über unsere Webseite auch schon veröffentlicht ist, das eben unterstützt, dass Anbieter verständliche und vergleichbare Service-Qualitätszusagen abstimmen und eben gemeinsame Spielregeln herrschen, um es für den Endkunden am Ende transparenter zu machen.
Und ihr arbeitet an Federation Architecture Patterns. Das klingt jetzt irgendwie extrem geil, fast so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, oder so, als ob man ein IT-Architekturstudium abschließen müsste dafür. Die Idee dahinter ist aber ziemlich einfach. Diese Federation Architecture Patterns oder wir nennen sie auch FAPs. Du kannst dir das so vorstellen, Sven, wie wiederverwendbare Baupläne, die eigentlich zeigen, wie man digitale Lösungen so aufbaut, dass sie über verschiedene Clouds oder Organisationen hinweg sauber zusammenarbeiten.
Also im Endeffekt so eine Art, ihr habt es mal ausprobiert und ihr habt einen Weg gefunden, wie es gut funktioniert und damit nicht jeder, wie es bisher immer war, in der nicht-digitalen Welt das Rad für sich neu erfinden muss, gibt es also sozusagen so eine Art Blaupause zum Nachbauen.
Genau, es ist eigentlich sowieso ein abruptes Rezept, was sich bewährt hat. Und wie du es auch schon genau auf den Punkt gebracht hast, es geht eben darum, dass nicht jede Organisation das selbst neu ausknobelt, sondern eben schon interoperable Lösungen nutzt, die wir eben schon auch erprobt haben. Du kannst dir das so vorstellen, wir arbeiten aktuell an einem FAP, das die komplette Datenverarbeitungskette baut. Ne? Also ein IoT-Gerät zum Beispiel sammelt Daten, diese werden dann sicher mit anderen geteilt, in einem Data Lake aggregiert, mit KI ausgewertet. Dieser Prozess haben wir sozusagen als Blaupause dann schon bereitgestellt als ein Beispiel.
Was sind denn da so, ich sag mal, die Stolpersteine, Fallstricke, über die ihr oder an die ihr herangestoßen seid, wo ihr besonderes Augenmerk drauf gelegt habt? Also ich meine, ihr habt ja jetzt schon gesagt, Blaupause für alle, nicht jeder muss das Rad neu erfinden, aber jetzt mal vielleicht so ein bisschen aus dem Doing. Also gab es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, Mensch, da haben wir uns echt die Haare gerauft?
Ich würde sagen, eher nicht. Aber was mir eine große Erkenntnis war in diesem Projekt, wir sind jetzt ein Jahr dabei, aktuell in diesem Projekt, es läuft noch ein Jahr weiter. Ich glaube, das, was die spannendste Erkenntnis war, ist, dass es teilweise die Herausforderungen nicht nur technischer Natur sind, sondern hauptsächlich, würde ich sagen, auch sehr viele kulturelle und organisatorische Hürden sind. Wir reden natürlich über föderierte Identitäten, Datenwege und so weiter. Aber da, wo wirklich der Schmerz oder wo, sage ich mal, viel Arbeit auch reingesteckt werden muss, ist, dass viele Organisationen noch sehr stark in klassischen zentralisierten IT-Modellen unterwegs sind. Ne? Die denken sich einen Anbieter, eine Plattform, einen Kontrollpunkt. Föderierte Ökosysteme funktionieren genau andersrum. Ne? Wir setzen auf gemeinsame Regeln, geteilte Verantwortung und oft auch braucht das jetzt Vertrauen zwischen Partnern, die vorher kaum oft Schnittmengen hatten. Ne? Und das ist für viele ein echtes Umdenken. Und an dieser Stelle haben wir enorm viel gelernt, dass es eben auch sehr viel Aufklärungsarbeit bedeutet und eben nicht nur eine, sage ich mal, IT-Integrationsaufgabe ist, wenn wir an solchen Projekten arbeiten.
Ja, ja, der Faktor Mensch. Aber gib doch mal ein Beispiel, wie funktioniert denn, ich sag mal, bisher eine eventuelle Interoperabilität in einer föderierten Multi-Provider-Umgebung? Und wie zukünftig, dank euch?
Also ich finde auch immer, das Wort Interoperabilität ist, klingt immer so stark abstrakt, ne? Aber im Kern geht es um eigentlich was ganz Praktisches. Mit Aura und auch mit dem FAZIS-Projekt wollen wir erreichen, dass Dienste verschiedener Anbieter so nahtlos zusammenarbeiten, dass die Nutzerin oder der Nutzer eigentlich gar nicht merkt, dass im Hintergrund unterschiedliche Edges, Clouds, Betreiber beteiligt sind. Ne? Ein schönes Beispiel dafür und wahrscheinlich auch das Anschaulichste und auch die Vision, die wir verfolgen, ist das Konzept Cloud Roaming. Ich bin mir sicher, Sven, wenn du im Ausland, EU-Ausland unterwegs bist und dahin reist, dann kann man sich, jeder kennt das Roaming beim Handy. Ne? Ich suche mir nicht selbst einen neuen Mobilfunkvertrag oder eine neue SIM-Karte. Mein Gerät verbindet sich automatisch mit einem lokalen Netz, das mit meinem Heimatnetz kompatibel ist. Ich nutze also einen Dienst irgendeines Anbieters, aber mit meinem Vertrag und meiner Identität. Und genau das wollen wir sozusagen übernehmen in die digitale Infrastruktur, in das ganze Thema Cloud und Edge. Also ein Dienst, eine Anwendung oder ein Unternehmen kann Ressourcen oder Services in verschiedenen Umgebungen nutzen, ohne sich überall neu anmelden, neu integrieren oder neue Verträge abschließen zu müssen. Ne? Das heißt, in der Praxis um es mal verständlicher zu machen, ein Unternehmen könnte zum Beispiel in einer Situation, wo eine sehr hohe Last entsteht, kurzfristig zusätzliche Ressourcen eines anderen, zum Beispiel europäisch vertrauenswürdigen Providers nutzen.
Aber ohne es vorher anzumelden oder überhaupt zu wissen, dass er es braucht, sondern weil, wenn das System merkt, wir haben jetzt eine erhöhte Last, dann wird das automatisch im Hintergrund passieren und mich als User ficht das nicht mehr an.
Genau. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist das Internet. Ne? Ist auch sehr dezentral aufgebaut. Ja. Da merkt man auch nicht, wenn eine Node zählt, dann merkt man gar nicht, wie einfach der Workload auf eine andere Node halt geschoben wird. Genau. Das ist so ein bisschen die Vision, die wir verfolgen. Das Aura-Projekt läuft jetzt noch, ich glaube, 2 Jahre maximal und unser Projekt noch 1 Jahr. Und da versuchen wir natürlich auch eben, weil wir auch wissen, dass das alles so ganz technische Themen sind, wir müssen wirklich schauen, dass wir mit den Marktbeteiligten und mit den Use Cases arbeiten, um da eben auch wirklich zu verstehen, wo sollen wir eigentlich hingehen und was wird eigentlich benötigt, weil wir wollen natürlich auch hochskalieren, ne?
Ja, und das Problem bei Projekten ist ja immer, die enden irgendwann und dann oft, also nicht nur in der digitalen Welt, auch gerne, wenn man sich mal so Städtebau und ähnliche Sachen anguckt, verschwinden die dann für immer in der Schublade, so nach dem Motto, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Wie wollt ihr sicherstellen, dass die Fazitsergebnisse dann am Ende auch wirklich nach dem Projekt in den Markt überführt werden können? Was habt ihr euch da ausgedacht?
Ja, das ist für uns tatsächlich eine der wichtigsten Fragen überhaupt, ne? Denn wir wollen natürlich, dass Fazit am Ende nicht nur so ein Forschungsprojekt bleibt oder ein Innovationsprojekt, sondern dass die Ergebnisse auch genutzt werden. Wir haben eigentlich, ich würde sagen, 2 ganz zentrale Strategien. Das erste, eine sehr nachhaltige Ergebnissicherung über Open Source. Das heißt, alles, was wir hier erarbeiten im Projekt, wird als Open Source bereitgestellt. Also alle technischen Bereiche, also maschinenlesbare SLAs, wir haben föderierte Identitätsmechanismen. Die FAPs, die fließen alle in das Open Source Projekt XFSC ein unter der Eclipse Foundation und bedeutet dann für uns eben, dass diese Komponenten offen weiterentwickelbar und unabhängig nutzbar bleiben, ne? Eben auch lange nach der Projektlaufzeit. Und das ist für den Eco-Verband, wir leiten ja das Projekt, besonders wichtig, denn wir als Eco, das ist auch sehr wichtig zu nennen, wir haben keinerlei eigene Verwertungsinteressen. Wir wollen keine Produkte verkaufen, wir wollen keine geschlossene Plattform bauen, sondern uns geht es wirklich darum, hier in Europa eben zu unterstützen, dass wir einen dezentralen, föderierten Ansatz möglich machen, um eben auch Daten nutzbar zu machen. Ein zweiter Baustein oder dieser zweite Teil der Strategie, der sehr, sehr relevant ist für uns, ist unsere enge Zusammenarbeit mit Marktakteuren, ne? Über Demonstratoren, über Proof of Concepts. Also wir entwickeln nicht im Elfenbeinturm, sondern wir testen früh und gemeinsam mit zum Beispiel Industriepartnern. Und dadurch stellen wir eben auch sicher, dass unsere Lösungen in realen Szenarien funktionieren, tatsächliche Bedarfe adressieren, ne? Und dann später auch adaptierbar sind, weil eben auch Mehrwert da ist, ne? Und ich glaube, das ist eben dieser Brückenschlag, den man hinkriegen muss zwischen Technologie und Markt. Und wir müssen dafür eben auch viel ausprobieren, weil ich glaube, da, wo wir in Deutschland immer gut drin sind, ist, glaube ich, so unser Ingenieurkopf, unser Ingenieurdenken, dass wir erstmal die perfekte Qualität brauchen und dann geht's auf den Markt und das funktioniert aber eben in der IT-Welt nicht so gut. Wir müssen wirklich schnell sein, das heißt, wir müssen mehr in diese Iteration kommen und Mehrwerte zeigen, bevor eben schon das perfekte Produkt fertig ist, ne?
Also insofern Ärmel hochkrempeln und ja, ihr habt noch ein Jahr Zeit. Wir drücken die Daumen und wir werden auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, wie ihr es und ob ihr es geschafft habt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Erklärung von Fazit. Danke an Emma Wehrwein. Sie ist Senior Projektmanagerin von Fazit und hat uns einen tiefen Einblick gegeben, wie es in Zukunft so sein kann, dass wir User uns gar keinen Kopf mehr um nichts machen müssen, weil alles automatisch interoperabel miteinander im Hintergrund funktioniert. Großartig. Vielen Dank,
Emma. Danke. Ja, nach diesem Einblick in die konkrete Projektarbeit wollen wir nun die Perspektive wechseln hin zu unserer Verbandssicht. Schließlich ist der Eco verantwortlich für das Projektmanagement von Fazit.
Im Gespräch.
Warum ist Fazit aus Sicht der Internetwirtschaft so wichtig und welche Rahmenbedingungen benötigt es, um zum Beispiel Interoperabilität langfristig und großflächig zu ermöglichen? Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt mit unserem Eco-Geschäftsführer Andreas Weiß, der genau diese Fragen beantworten kann. Willkommen, Andreas.
Willkommen, Sidoni. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Andreas, warum ist Fazit aus Sicht von Eco ein strategisch so wichtiges Projekt für Europas digitale Zukunft?
Also vielleicht versuche ich mal den Background zu erklären. Fazit ist ein Projekt im Rahmen des sogenannten IPCEI-CIS. Und da kommt es schon, Important Project of Common European Interest. Das sind ja nun Projekte, die die EU vor einiger Zeit gestartet hat in verschiedenen Bereichen, eben um den europäischen Markt gerade auch im digitalen Bereich zu stärken. IPCEI-CIS heißt eigentlich für Cloud Infrastructure and Services und es gibt noch eine weitere Bezeichnung, Multi-Provider Cloud Edge Continuum. Hört sich so ein bisschen nach Star Wars an, sagt aber eigentlich, dass wir gerade hier in Europa, wir haben also nicht diese Hyperscaler, die weltweit unterwegs sind. Wir nennen unsere europäischen Champions Superscaler, also die wirklich auch groß und stark sind, aber jetzt nicht unbedingt weltumspannend unterwegs sind. Wenn wir uns das aber mal für Europa anschauen, haben wir wirklich sehr gute Angebote in verschiedenen Segmenten. Das repräsentiert sich auch durch unsere Mitglieder, die teilweise regional unterwegs sind, teilweise national, teilweise international und auch trotzdem weltweit vernetzt sind. Und was bedeutet es für uns eigentlich? Wie schaffen wir es, aus diesem Pool an Cloud- und Edge-Angeboten ein gemeinsames Lösungsszenario aufzubauen? Und das ist eigentlich die Zielsetzung. Einmal auf der Bereitstellungsebene, aber in diesen Projekten sind auch Unternehmen wie Airbus, wie Bosch, wie Amadeus, die also wirklich auch die Anwender sind, sodass wir diesen Zusammenschluss zwischen Bedarf und Nutzung schaffen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor und das wird halt ja hoffentlich auch einzahlen für Europas digitale Zukunft. Und das müssen wir uns genau anschauen, da müssen wir auch für arbeiten.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst mich gern korrigieren, geht es ja, also vereinfacht dargestellt, zum Beispiel darum, dass man so ein anspruchsvolles Projekt wie meinetwegen autonomes Fahren über Ländergrenzen hinweg, wo ja wirklich viele, viele Rädchen nahtlos ineinander greifen müssen, viele Anbieter beteiligt sind, viele Akteure, viele Module, dass das sozusagen funktioniert, da leistet ihr mit Fazis einen Beitrag zu. Kann man das so sagen?
Ja, indem wir uns um diese verbindenden Elemente kümmern. Gerade wenn du über das autonome Fahren sprichst, dann müssen ja ganz viele Leistungen ineinander greifen. Also es fängt schon am Mobilfunkmast an, also 5G, 6G. Wir haben Interconnection-Anforderungen, was DKIX ja zum Beispiel auch in großem Maße anbietet weltweit. Wir haben eventuell Edge-Anwendungen, weil Latenz ist immer ein wichtiges Thema. Wie schnell kann eine Rückmeldung erfolgen? Gerade beim autonomen Fahren, wenn es um schnelle Reaktionen geht, wichtig. Und dann über Ländergrenzen hinaus. Wir haben das im 5G-Bereich schon. Eigentlich bräuchten wir in Zukunft so ein Cloud-Roaming, dass irgendjemand sich darum kümmert, dass die Verrechnungen zwischen den verschiedenen Cloud-Providern gemanagt werden. Weil als Endanwender kann ich ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen Wechsel und komme jetzt in Belgien an. Und dann ist der Service weg, weil leider...
Oder ich muss viel mehr bezahlen oder so.
Oder ich muss mehr bezahlen. Ja. Oder das sind ja auch die Wundertüten, die wir alle auch zu Mobilfunkzeiten erlebt haben. Also das ist etwas, das ist hochkomplex und wir können das auch nicht alleine lösen. Wir machen Angebote. Wir versuchen eigentlich eine Versachlichung dieser Thematik hinzubekommen als Ego. Dass wir erstmal Angebote machen, dass man darüber diskutieren kann. Es ist nicht an uns, jetzt irgendjemandem zu sagen, wie er es zu machen hat. Aber wir wollen versuchen, in diese Richtung mit unseren Mitgliedern und der ganzen Community dort involviert ist, in diese Richtung hinzuarbeiten.
Das heißt, welche konkrete Rolle übernimmt der ECO jetzt im Rahmen von Fazis? Und warum kann ECO das vielleicht als Verband auch so gut?
Also wir sind ein Wirtschaftsverband, aber wir arbeiten vorwettbewerblich. Das ist schon mal sehr wichtig. Also wir haben ja keine Verwertungsinteressen an diesen Projekten, sondern helfen dabei, die Dinge nach vorne zu bringen, darzustellen, was möglich ist. Wir sind auch extrem wichtig, das wurde auch letztens nochmal betont, dass wir als Verband den Dialog zwischen Unternehmen ermöglichen, die direkt im Wettbewerb sind. Das sind ja auch kartellrechtliche Fragen. Das heißt, und wir brauchen aber diesen Austausch und diesen Raum, gerade wenn wir jetzt nochmal weiterdenken Richtung künstliche Intelligenz, was eine riesen Herausforderung für alle Unternehmen ist, müssen wir es schaffen, gemeinsam Ideen, Konzepte auszutauschen, ohne dass das in diese Richtung kartellrechtlich bedenkliche Informationsaustausch geht. Und da sind wir als Verbände eigentlich genau richtig positioniert, das zu moderieren.
Du hast eingangs ja schon gesagt, der Markt sozusagen in Europa ist ja auch dadurch geprägt, dass wir eben nicht die riesen Hyperscaler haben, sondern eben auch viele mittelständische Cloud- und Edge-Anbieter. Wie profitieren gerade die von dieser föderierten Infrastruktur, die Fazis aufbaut?
Gut, das ist auf der technologischen Ebene, dass wir dieses Thema der Interoperabilität von Infrastructure as a Service voranbringen. Da gibt es so einen technischen Begriff Kubernetes. Also es ist so, wie man solche Infrastrukturressourcen, die als Services bereitgestellt werden, managed, weil es gibt ja sehr unterschiedliche technologische Ansätze, wie Cloud-Bereitstellung ermöglicht wird. Wir brauchen aber da so eine Harmonisierungsebene, denn wenn ich dann ein Angebot formuliere und ich mich mit 17 verschiedenen Technologien auseinandersetzen muss, wird das nicht funktionieren. Das ist der Overhead zu groß. Das ist Teil von ORA, dass man jetzt hier auch Interoperabilität im Vordergrund hat, dass ich meine Anwendungen dann unabhängig, welchen Provider ich anspreche, sofern er diesen Standard erfüllt, kann ich ihn genauso nutzen wie jeden anderen. Das macht es natürlich wesentlich effizienter. Und da gehen ja auch Fragen der Sicherheit, des Monitorings, der Abrechnung gehen damit rein. Das ist schon ein ziemlich großer Sprung, der quasi mit ORA adressiert wird und wo man genau diese Harmonisierung der digitalen Anwendungsverbreitung angeht.
Du hast gesagt, es geht um Harmonisierung, auch um offene Standards, Interoperabilität. Das Ganze muss flächendeckend etabliert werden. Welche politischen und auch regulatorischen Rahmenbedingungen braucht es denn dafür?
Ja, ich meine, ECO kommentiert natürlich jede Idee, die da im politischen Raum jetzt kursiert. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Wenn ich das mal jetzt so aus einer pragmatisch-praktischen Sicht mir anschaue, wir sollten wirklich sehr genau hinschauen, wo Regulierung überhaupt nötig ist. Und wenn, dann auch mit der nötigen Konkretisierung. Also wir haben sehr viele Regulierungsvorhaben, wo noch gar nicht genau klar ist, wie ist die Ausgestaltung, wer ist in welcher Form betroffen. Das sehen wir jetzt auch in der Langwierigkeit der Umsetzung von NIS 2, Sicherheitsfragen, Kritis. Das ist zu viel Unwägbarkeit und zum Teil erleben wir auch widersprüchliche Gesetzesvorgaben. Ich bin mal gespannt, ich meine, die Sprint geht ja in die Richtung Law as Code. Da ich so mehr so aus dem Software- und technischen Bereich komme, denke ich mir, wenn man es schafft, Gesetzgebungen, sagen wir maschinenlesbar zu definieren und auch mal gegeneinander abzugleichen in seinen Aussagen, kann ich mir vorstellen, das würde helfen, mehr Stringenz in diesen Gesetzgebungsverfahren zu erhalten. Also es ist ein spannender Ansatz, den sollten wir uns mal genauer anschauen.
Jetzt ist ja so ein aktuelles Schlagwort digitale Souveränität, ne? Gerade digitale Souveränität Europas. Jetzt hatten wir gerade ja auch den großen Gipfel hier in Berlin. Welche Bedeutung hat denn FACIS für die digitale Souveränität in Europa? Und wie würdest du sagen, gibt es so eine Vision, meinetwegen bis 2030 oder so, was dann erfüllt sein sollte oder wo das Projekt hinführt?
Die Begrifflichkeit digitale Souveränität, das wissen wir alle, hat ein Wahnsinnsspektrum. Und ich würde es persönlich auch so formulieren, es ist eine sehr individuelle Entscheidung, ob ich mich souverän fühle oder nicht. Also erstmal müssen wir den Rahmen schaffen, dass Souveränität möglich ist. Und da sehe ich, das, was wir hier auch mit OWA und FACIS machen, dient dazu, flexibel und resilient, sagen wir mal, Prozesse aufzusetzen und digitale Anwendungen zu nutzen, ohne sich in singuläre Abhängigkeiten zu bewegen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Thematik. Ich reduziere es auf einmal darauf, es ist nicht an uns, den Plan A zu definieren, aber es sollte immer ein Plan B möglich sein oder vielleicht auch ein Plan C. Aber nicht wir bestimmen das, sondern das entscheidet der Anwender oder diejenigen, die damit zu tun haben, was das perspektivisch bedeutet Richtung 2030. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir im europäischen Binnenmarkt Rahmenbedingungen geschaffen haben, die zum Beispiel diesen Ansatz von Cloud Roaming ermöglichen, also dass wir soweit harmonisiert sind, auch in der Gesetzgebung und in den technischen Vorgaben. Denn wir brauchen starke europäische Superscaler, wir brauchen Edge-Provider. Frau von der Leyen hat damals schon mal von den 10.000 Edges gesprochen. Und das bleibt wichtig und ist wichtig. Wir müssen kooperativ mit Daten umgehen können und idealerweise mittels souveräner KI eigene Wertschöpfung generieren. Weil das ist ja eigentlich das, wo es auch im Kern umgeht. Wenn ich über Souveränität spreche, ist das ja ein sehr abstraktes Zielbild, würde ich fast sagen. Am Ende geht es doch darum, wie wir teilhaben können an der digitalen Wertschöpfung. Da sehen wir Verzerrungen, ohne Frage. Wir müssen alles tun, um hier einen Ausgleich zu schaffen, um in Europa auch Alternativen schaffen zu können.
Ja, ECO schafft mit FACIS Voraussetzungen für eine nahtlose, digitale und interoperable Infrastruktur in Europa, die wiederum die Voraussetzungen für zum Beispiel Szenarien wie autonomes Fahren über Ländergrenzen hinweg ist. Und FACIS leistet damit einen Beitrag zur europäischen digitalen Souveränität. Vielen Dank, Andreas Weiß, für diese Einblicke und Hintergründe zum Projekt.
Ja, herzlichen Dank.
So, jetzt haben wir sowohl die Projektpraxis als auch die Verbandsperspektive gehört. Doch FACIS ist Teil eines viel größeren europäischen Ökosystems, der Aura-Initiative. Sie hat das Ziel, ein europäisches Cloud-Edge-Continuum zu schaffen. Klingt ein bisschen wie zurück in die Zukunft, soll aber einfach nur, in Anführungszeichen, eine durchgängige, interoperable Infrastruktur über Ländergrenzen hinweg sein. Naja, und wie man diese ganzen Sphären miteinander verbindet, das weiß unser nächster Gast.
Im Gespräch.
Um diese vielen Projekte und Akteure miteinander zu verbinden, braucht es eine starke Koordination. Thomas Niesen ist Leiter des Koordinationsbüros IPSAE-CIS und organisiert auf übergeordneter Ebene die verschiedenen europäischen Aura Cloud Edge Continuum Projekte. Wie das genau aussieht, erklärt er mir im heutigen Gespräch. Schön, dass du da bist, Thomas, und willkommen hier beim Ohr am Netz.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Thomas, warum braucht Europa ein Cloud Edge Continuum, also eine verteilte, interoperable Multi-Provider-Infrastruktur? Infrastruktur?
Ja, als wir 2022, was ungefähr mit dem IPSAS-CIS angefangen haben, mit ORA angefangen haben, sind im Grunde zwei Effekte zusammengekommen, die das Ganze auf die Rampe gebracht haben und dann auch beschleunigt haben. Das eine war, dass zu dem Zeitpunkt Cloud in Europa, ich sag mal, im Markt grundsätzlich ja schon mal angekommen war. Ob die Adaptionsrate jetzt die angemessene ist, ob man da noch mehr machen könnte, können wir lange darüber diskutieren, aber grundsätzlich war es im Markt angekommen. Aber man hatte damals schon gesehen, Mensch, wir haben hier im Cloud-Bereich unterschiedliche Ökosysteme. Ich will die Namen jetzt gar nicht sagen, aber der Effekt war, wenn man sich für ein Ökosystem entschieden hatte, dort in die Cloud zu gehen, war es relativ schwierig, das mit anderen Systemen zu kombinieren, beziehungsweise von einem System in das andere rüberzugehen. Da kommt dieser ominöse Login-Effekt dann zum Tragen. Also die Frage, ist es wirklich nötig, dass man von einem Provider zum anderen nur mit einem sehr hohen Aufwand sowohl an Personal als auch gegebenenfalls an Geld rübergehen kann. Und das war halt die eine Idee des Multi-Provider Cloud Edge Continuums, sehr sperriger Begriff, nämlich Multi-Provider. Also kann man eine gemeinsame Architektur schaffen, die es genau das erlaubt, also Workloads von einem Cloud-Provider nahtlos zum anderen Cloud-Provider übertragen zu können. Und können wir auf diese Art und Weise auch die Entscheidungsfreiheit für die Nutzer und die Investitionssicherheit für die Nutzer verbessern? Weil das ganze Projekt ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und damals war es noch Energie gefördert worden. Da ist natürlich immer die Frage, gibt es hier potenzielle Hemmnisse für die Wirtschaft, die wir als Ministerium vielleicht über solche geförderten Projekte ausräumen können. Zweiter Effekt, der dort zum Tragen kam, wir haben gesehen, dass Workloads von der Cloud in die Edge gewandert sind. Also sprich, näher zum Entstehungsort der Daten beziehungsweise zum Verwendungsort der Daten im Bereich der Produktion. Das hat verschiedenste Gründe gehabt, Vertraulichkeit, Effizienz des Ganzen. Ich meine, es macht keinen Sinn, Riesendatenmengen in die Cloud zu schieben, wenn im anschließenden Prozess 99% einfach für die Weiterverarbeitung weggeschmissen werden. Da ist es sinnvoller, auf der Edge schon diese Vorauswahl zu treffen oder auch Latenz. Auch ganz einfaches physikalisches Phänomen, je weiter der Rechner vom Entstehungsort der Daten entfernt ist, umso länger dauert es natürlich, diese Daten von A nach B zu transferieren, was in geschäftskritischen Anwendungen manchmal wirklich ein Hemmnis darstellt. Das war dann im Prinzip die zweite Komponente im Multi-Provider Cloud Edge Continuum, die Edge. Also Gedanke war, dass wir hier eine Architektur schaffen, die es sowohl erlaubt, von Provider zu switchen, ich vereinfache jetzt mal ein bisschen, aber auch variabel entscheiden zu können, hey, diese Workloads passen besser in die Cloud rein und diese Workloads halte ich lieber näher am Entstehungsort der Daten, sprich in der Edge. Und dazu wollten wir eine Architektur schaffen, die, wie gesagt, beide Welten abdeckt, um einfach zu verhindern, dass, wenn ich mal entscheide, jetzt statt der Cloud die Edge zu nutzen, dass dann eine komplette Neuentwicklung erforderlich ist. Also das sind so die Effekte, die das ORA-Projekt auf die Rampe geschoben haben. Was wir damit adressieren, sind natürlich eine ganze Menge an Buzzwords, die jetzt aktuell durch die Gegend fliegen. Also Souveränität beispielsweise. Ich hatte es eben schon angedeutet. Wichtiger Punkt ist natürlich, sich nicht in eine Abhängigkeit zu begeben, sondern die Wahlfreiheit zu haben als Nutzer, welche Dienste ich gerne haben möchte. Resilienz ist ein großes Thema. Dieses Multi-Provider Cloud Edge Continuum erlaubt, Workloads beliebig zu verteilen, auch bewusst redundant zu verteilen, sodass wir da in dem ganzen System dann nicht mehr den Single Point of Failure haben, also Provider X hat eine Outage und da steht bei mir die gesamte Produktion, sondern ich kann dann variabel zu anderen switchen. Und ich hatte es eben schon mal angedeutet, Investitionssicherheit, weil ein Hemmnis gerade für KMUs in die Cloud zu gehen ist oftmals, ja Mensch, wenn ich da jetzt investiere, bin ich dann sicher, dass ich mit einem Provider arbeite, der State of the Art ist oder bin ich dann in 2-3 Jahren irgendwo gefangen in einer Umgebung, die dann vielleicht nicht mehr ganz meinen Anforderungen entspricht. Das versuchen wir mit einer solchen Architektur dann auch auszuräumen. Aber die Nutzenaspekte sind nicht nur auf die Cloud-Nutzer beschränkt, sondern auch auf Software-Provider, weil die haben aktuell die Herausforderung, sie haben eine Software entwickelt, HR-Software oder Abrechnungssoftware, was auch immer, die soll in der Cloud deployed werden, aber je nachdem, auf welchem Cloud-Provider ich das Ganze deployen möchte, gibt es immer feine Unterschiede. Selbst bei so standardisierten Sachen wie containerisierte Entwicklung hat jeder Cloud-Provider dann doch so ein bisschen sein eigenes Flavor. Heißt also, der Softwareentwickler oder die Firma des Softwareentwicklers muss die ganze Zeit sich nicht nur darum kümmern, dass ihre Anwendung up-to-date ist, sondern auch, dass sie anpassbar ist auf die unterschiedlichen Cloud-Provider. Und eine solche Architektur, wie wir sie in Aura entwickeln, würde das eliminieren. Das heißt, dann ist es für den Softwareanbieter auch einfacher, auf neuen Plattformen zu deployen, ohne dort riesigen Aufwand reinzustecken. Also es ist insofern ein bisschen so eine Situation, die sowohl ein Potenzial für den Nutzer als auch ein Potenzial für den Anbieter darstellt. Und um vielleicht noch eine Sache draufzusetzen, die Frage war, warum braucht Europa ein Cloud Edge Continuum? Klar, guckt man natürlich in erster Linie um uns rum und für Europa ist es wichtig, aber die Fragestellungen, die sind in Japan genau die gleichen wie in Europa. Login-Effekt, Resilienz, Souveränität und so weiter. Und da gibt es auch schon erste Gespräche mit, deswegen habe ich Japan erwähnt, mit genau dieser Volkswirtschaft, die also auch sehr interessiert darauf schauen, was wir hier mit Aura machen, um es gegebenenfalls, wahrscheinlich etwas abgewandelt, aber in ähnlicher Form auch für diese Volkswirtschaften nutzbar zu machen. Also insofern denke ich, dass wir hier was machen, was für Europa wichtig ist, aber was nicht nur für Europa wichtig ist und auch weitere Kreise ziehen kann.
Okay, Thomas, das klingt ja alles für Menschen, die sich jetzt noch nicht so lange damit beschäftigen, alles wahnsinnig komplex und es sind vor allem sehr viele Namen und Organisationen irgendwie stehen so im Raum, ne? Also FACIS, IPSESIS, Aura-Initiative. Kannst du da noch mal ein bisschen Ordnung reinbringen, wie das jetzt zusammenhängt und was deine Rolle darin ist?
Ich versuche es mal. Also, IPSESIS ist eigentlich ein sehr bürokratischer Begriff. IPSAI bezeichnet ein Fördermechanismus auf europäischer Ebene wie Großprojekte, nämlich Important Projects of Common European Interest, gefördert werden können. Das klingt erstmal nicht besonders sexy und zweitens ist es auch wirklich eine Reduzierung des Ganzen auf einen formalen oder bürokratischen Akt. Deswegen hatten wir, nachdem die IPSAI-CIS-Initiative das Förderprogramm von der Europäischen Kommission genehmigt worden ist, direkt schon den Gedanken, Mensch, das passt für uns irgendwie nicht. Also, was wir machen wollen, ist ja nicht ein Förderprogramm um des Förderprogramms willen, sondern hier eine Infrastruktur, eine Architektur zu entwickeln, die, wie eben dargelegt, für zumindest ganz Europa wichtig ist. Und so ist der Name geboren worden, oder so ist die Idee geboren worden, genauer gesagt, dass wir das Ganze unter einen Namen stellen und dieser Name ist Aura. Aura ist die Initiative, die das IPSAI-CIS, aber auch weitere darum entstehende Initiativen bündeln soll, um hier wirklich diese gemeinsame Infrastruktur, diese gemeinsame Architektur für Europa zu entwickeln. Aura hat im Lateinischen die Bedeutung Kante, Edge. Also insofern war der Bezug zur Edge da. Und wir schreiben es nicht ORA, sondern 8RA. Und die 8 ist ein hochgeklapptes Unendlichkeitssymbol. Das soll also das...
Sehr viel Symbolik.
Ja. Das ist ganz großes Theater. Das soll das Kontinuum symbolisieren. Also, dass wir über Kontinuum und die Edge dann auch wirklich die beiden entscheidenden Punkte zusammenbringen. Und unter Aura, unter dieser Initiative, sind eine ganze Menge von Projekten befindlich. Wir reden hier über ein Gesamtprogramm, was über 110 Partner aus 12 europäischen Member States umfasst. Und eines dieser Einzelprojekte ist halt FACIS, welches vom ECO geführt wird und im Rahmen dieser Aura-Initiative durchgeführt wird und über das IPSAI-CIS finanziert wird. Also der IPSAI-CIS, der bürokratische Rahmen, Aura, der fachliche Rahmen und FACIS, das Einzelprojekt innerhalb dieses Gesamtprogramms.
Okay, das ist mir jetzt schon tatsächlich ein bisschen klarer geworden. Vielen Dank. Jetzt mal so ein bisschen von der Theorie in die Praxis. Wie machst du das denn? Also es sind ja wahnsinnig viele Akteure, verschiedene nationale Projekte, Anbieter, Stakeholder in dieser Initiative irgendwie zugange. Wie koordinierst du die Zusammenarbeit zwischen all diesen Stakeholdern?
Ja, ich hoffe, dass da niemals jemand wirklich drauf guckt, was ich da mache. Aber die Herausforderung ist natürlich, ich hatte es gerade schon gesagt, über 110 Partner aus 12 Mitgliedstaaten. Das ist schon mal an sich komplex genug. Die nächste Komplexität in diese gesamte Tätigkeit kommt da rein, dass es ein hochintegriertes Projekt ist. Sprich, die Projekte sind nicht Schiffe, einzelne Schiffe in der Nacht, die aneinander vorbeifahren, sondern die sind alle miteinander in Zusammenhang. Mhm. Also, kleines Beispiel, Projekt A macht ein Dashboard für das Monitoring von Rechenzentren, braucht dazu vielleicht ein Transaktionstool aus dem Projekt B, um das in dieses Dashboard einbinden zu können. Heißt also, der eine Partner ist von den Ergebnissen des anderen Partners, ich werde nicht sagen abhängig, aber verlässt sich schlicht und einfach darauf. Das heißt, da müssen wir auch koordinieren, dass die sowohl technische Umsetzung, aber auch die zeitliche Komponente zueinander passt, damit diese Projekte dann ein gemeinsames Ergebnis, ein sogenanntes Deliverable liefern können. Und einer der ganz wichtigen Punkte hierzu ist der sogenannte Masterplan. Und das ist wirklich der Versuch, genau das abzubilden, nämlich die 110 Participants, was machen die eigentlich? Was sind deren Deliverables? Wie hängen diese Deliverables mit den Ergebnissen von anderen Partnern zusammen? Also wie sind hier Abhängigkeiten? Wo sind kritische Pfade? Also wo sind zeitlich hohe Abhängigkeiten, wo man speziell monitoren muss? Wo sind vielleicht Sachen, die voneinander unabhängig laufen? Wir haben nicht nur die Einzelprojekte, um es jetzt wirklich nochmal kompliziert zu machen, sondern wir haben auch sogenannte transversale Aktivitäten. Klingt jetzt sehr abgehoben, aber ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Solche Fragen wie Security betreffen alle Projekte. Da macht ja keinen Sinn, dass jeder für sich irgendwas entwickelt, sondern da sind spezielle Arbeitsgruppen, die grundsätzliche Sicherheitsfragen adressieren, die dann halt transversal oder querliegend zu den anderen Aktivitäten laufen. Anderes Beispiel wäre Energieeffizienz. Alle wollen Energieeffizienz. Da macht es auch, wie gesagt, keinen Sinn.
Also so diese Metathemen sozusagen, ne?
Ja, genau. Das sind diese Querschnittsthemen, diese Metathemen, die wir dann auch versuchen zu adressieren und in der Form von Taskforces zu adressieren. Sprich, das muss alles auch in den Masterplan rein. Also das ist erstmal grundsätzlich ein sehr großer Teil der Aufgabe, hier die Basis für ein Monitoring oder für eine Übersicht zu schaffen. Das Zweite ist, sehr wichtig in so einem hochintegrierten Projekt, ist natürlich die Kommunikation der einzelnen Partner untereinander. Also hier ist es Aufgabe des Coordination Office, Prozesse zur Abstimmung einzuleiten. Wir haben dafür sogenannte, ich will jetzt nicht immer in die Fachterminie reingehen, aber wir haben dafür sogenannte Workstreams. Also das sind Gruppen von verwandten Projekten, die miteinander zusammenarbeiten, hier den regelmäßigen Austausch innerhalb dieser Workstreams zu ermöglichen. Das läuft über Organisation von Meetings ab, ganz traditionell, aber natürlich auch über digitale Plattformen, auf denen Daten ausgetauscht werden können, auf denen Fortschrittsberichte erstellt werden können und so weiter und so fort. Und zusätzlicher Teil der Arbeit ist, der ist nicht so glamourös und der macht noch nicht so viel Spaß, wenn ich ehrlich bin, das sogenannte Reporting.
Das kennen wir alle, ja.
Das kennen wir alle und es macht es nicht viel einfacher, dass das Reporting aus 12 unterschiedlichen Mitgliedstaaten, die alle ihre eigenen Regelungen haben, zusammengeführt werden muss. Dann haben wir noch einen Player dabei, der heißt EU-Kommission, der auch Anforderungen hat. Und da das Gesamtprojekt ein Volumen von weit über 3 Milliarden Euro hat, kann man sich vorstellen, dass die Reporting-Anforderungen da an der einen oder anderen Stelle schon sehr extensiv sind. Ja. Kann ich auch verstehen. Da muss ja auch geschaut werden, dass mit dem Geld des Steuerzahlers da kein Unfug getrieben wird. Also das ist auch noch ein wesentlicher Teil dieser Aufgabe. Und insofern sind wir als Coordination Office so ein bisschen das Bindeglied. Das Gesamtprojekt wird gesteuert durch ein sogenanntes Supervisory Board. Da sind Vertreter der 12 Mitgliedstaaten drin, aber auch Industrievertreter. Das ist sozusagen der Vorstand von ORA, wenn man es mal so sehen will. Aber der Vorstand kümmert sich natürlich nicht um die oder kann sich nicht kümmern um die Day-to-Day-Activities. Und da kommt das Coordination Office als Bindeglied so ein bisschen ins Spiel. Wenn ich mal ein maritimes Beispiel dafür ranziehen würde, dann ist das Supervisory Board der Kapitän, der den Tanker über die Weltmeere steuert. Die Entwicklung der einzelnen Softwarebestandteile, nenne ich jetzt mal den Maschinenraum, das soll nicht abwertend klingen, aber da wird es wirklich gemacht. Und wir vom Coordination Office sind dann die Ingenieure, die im Prinzip die Nachrichten aus dem Maschinenraum bekommen, diese an den Kapitän weiterleiten und ihm ermöglichen, den sicheren Weg zum Hafen zu finden.
Sehr schönes Bild. Okay. Thomas, du hast jetzt eingangs ja schon so ein paar Mehrwerte, Vorteile genannt, sowohl für Nutzer als auch für Provider. Hast du vielleicht mal ein paar konkrete Use Cases, Beispiele, die diesen Mehrwert einer föderierten Cloud-Edge-Architektur tatsächlich ein bisschen belegen können, veranschaulichen können?
Ja. Also wir haben im Prinzip zwei große Schwerpunkte. Das eine ist zunächst mal, das ist die Grundarbeit, die leider gemacht werden muss, die sogenannten Basistechnologien, die wir dort entwickeln. Um es ein bisschen fassbarer zu machen, was ist das jetzt eigentlich? Da gehört zum Beispiel zu der Architektur Blueprint. Also das Kochrezept für Cloud-Provider, aber auch für Nutzer. Wie baue ich alles auf, damit ich genau die Ziele erreichen kann, die ich eingangs dargestellt habe, also auch hier die Interoperabilität zu sichern. Wir haben jetzt auch schon aktuell am Start, das ist dann vielleicht auch interessant, eine ganze Menge an Testbeds, in denen Ressourcen verschiedener Provider in unterschiedlichen Member States zusammen genutzt werden können. Virtueller Hyperscaler wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber der Gedanke ist schon derjenige, dass man auch über Providergrenzen hinweg sich hier das zusammenbauen kann, was für die eigenen Anforderungen genau das Richtige ist. Und da gibt es, wie gesagt, schon die ersten Testbeds, die auch schon genutzt werden können. Die haben Namen wie Virtora oder Labora. Also da kann man wirklich auch schon als Nicht-Ora-Partner sehen, welche Auswirkungen das Ganze in Zukunft hat. Wir haben wichtige Basisfragen, zum Beispiel im Bereich föderiertes Lernen, bauen wir auch ein Testbed auf, wo es ermöglicht wird, über unterschiedliche Plattformen hinweg maschinelle Lernverfahren einzusetzen. Also da brauche ich dann nicht mehr die Gigafactory, die 100.000 GPUs hat, um Modell lernen zu können, sondern vielleicht kann ich das auf Basis von existierenden Ressourcen machen. Und zum Beispiel auch, was DGIX in dem Zusammenhang macht, ist unheimlich wichtig als Basistechnologie. Also DGIX macht ja eine Serviceplattform für Interconnection, speziell für hohe Latenz und hohe Bandbreitenanforderungen. Das ist natürlich auch ein Ding, was jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, aber wenn es das nicht gibt, dann ist Hängen im Schacht, dann läuft das ganze System nicht. Also das sind auch so ganz wichtige Basisbausteine, die da sein müssen, um das zu erlauben, was wir dann in den Anwendungen machen wollen. Das ist aber, glaube ich, der eigentliche Kern der Frage, also wie kann ich mir vorstellen, dass es Vorteile bringt, wenn Ora dann am Schluss am Start ist. Wir haben ein Programm, einen ja relativ ausgeprägten Fokus auf produzierende Industrie. Da reden wir beispielsweise über die Möglichkeiten von Digital Twins. Das ist eine wichtige Sache, dass wir hier in Richtung des, Achtung, Buzzword, Industrial Metaverse gehen, also von der Planung von Fabrikanlagen über die virtuelle Begehung von Fabrikanlagen bis anschließend zur Steuerung des laufenden Betriebs hier über Edge- und Cloud-Plattformen wesentliche Produktivitätsfortschritte bringen werden. Was man sich da auch drunter vorstellen kann, ist beispielsweise ein Projekt, das wir drin haben, wo es eine dezentralisierte Plattform für den Betrieb KI-gestützter Robotersysteme gibt. Das heißt also, Roboter, die vielleicht in ganz unterschiedlichen Fabriken installiert sind, können gemeinsam lernen, können gemeinsam effizienter werden. Das ist unheimlich wichtig, wenn man nicht eine Produktion hat, wo Massengüter produziert werden, sondern individuelle Güter, also runter bis zur Losgrenze 1. Da muss der Roboter natürlich immer wieder adaptiert werden. Hey, jetzt hast du nicht mehr das Werkstück A, sondern das Werkstück B. Und das erlaubt, diese Plattform erlaubt halt, die Roboter unheimlich schnell, unheimlich effizient trainieren zu können und steuern zu können. Da kommt wieder der Edge-Aspekt, weil gerade in der robotergestützten Fertigung sind hohe Latenzen, also lange Antwortzeiten, nicht akzeptabel. Das ist eine Sache, die dann eher auf der Edge laufen wird als in der Cloud. Wir haben einen zweiten Cluster, der für mich auch sehr interessant ist. Das ist das Thema Mobilität. Da haben wir beispielsweise ein Projekt von Airbus, wo das Flugzeug als Flying Edge Device agiert. Hier also auch eine bessere Vernetzung oder überhaupt erst die Vernetzung zwischen Prozessen im Flugzeug selber als auch mit dem Ground Service ermöglicht wird, was dann auch auf der einen Seite zur Effizienz, aber auch zur Steigerung der Sicherheit.
Medizinische Anwendungsbeispiele gibt es wahrscheinlich auch, ne?
Medizinisch gibt es auch, da würde ich zurückgreifen auf das, was ich eben gesagt habe, föderiertes Lernen, weil gerade in der medizinischen Forschung ist es natürlich unheimlich wichtig, hier große Datenmengen zur Verfügung zu haben, um beispielsweise die Wirksamkeit von Therapien oder von Medikamenten nachvollziehen zu können oder auch um Labormuster zu erkennen, die auf bestimmte Befunde schließen können. Und da ist das Problem halt, ja, da kann man natürlich alles machen, alles in die Cloud rein, aber wir reden hier über sehr heikle Daten, auch im Sinne der DSGVO, nämlich über Patientendaten. Mhm. Und wir alle als Patienten möchten ja nicht unbedingt, dass unsere intimen Daten irgendwo in einem Orkus verschwinden. Und da bietet das föderierte Lernen natürlich die Möglichkeit, hier auf großen Datenmengen, die aber nicht zentral gehalten werden, sondern verteilt gehalten werden, die Wahrung der Patientenrechte und der Anonymität zu gewährleisten. Also das ist auch ein Punkt, der ein sehr großes Potenzial verspricht. Wir haben darüber hinaus im Bereich der Logistikanwendungsfälle ganz konkret die Steuerung von Lkw-Flotten. Zum Teil ist das natürlich eine Sache, die man ja schon seit mehreren Jahren macht, aber wir kriegen jetzt natürlich durch den Übergang zur Elektromobilität noch weitere Constraints dazu, nämlich, dass sich hier auch die Steuerung dieser Flotten danach richtet, wie die Batteriekapazitäten sind, wie die Batterieauslastung ist. Und da gibt es Projekte, die hier über die Edge Straßenzustandsbericht, Verkehrsberichte, gleichzeitig auch Steuerungen für Just-in-Time-Logistik zusammenführen können, um hier wirklich auch effizient dieses Ganze betreiben zu können und idealerweise für weniger Staus auf den Straßen sorgen, dass wir uns als Pkw-Fahrer nicht mehr ärgern, warum die LKWs da eigentlich hier die ganzen Parkplätze verstopfen. Und wir haben jede Menge. Bau ist beispielsweise auch ein sehr interessanter Punkt. Da rede ich jetzt nicht über Bau von Einfamilienhäusern, sondern über den Bau von Großanlagen, Hafenanlagen oder ähnliches. Auch hier hält die Digitalisierung Einzug und hier muss auch über eine große Fläche hinweg miteinander kommuniziert werden, muss eine gemeinsame Basis geschaffen werden, aber auch mit den Beteiligten an diesem Werk. Man kann sich vorstellen, also so eine Hafenanlage wird vielleicht von einem Generalunternehmer gebaut, aber darunter sind dann 2500 Einzelgewerke, die alle miteinander koordiniert werden müssen. Und da gibt es hochinteressante Ansätze, wie hier dieses Edge Cloud Continuum dazu führen kann, diese ganzen Prozesse deutlich effizienter zu gestalten, direkt vor Ort auf der Edge Baufortschritt festzustellen, das zu kombinieren mit der ganzen Planung, mit der ganzen Logistik, also dem Heranführen von Materialien und Ähnlichem. Also das ist für mich auch ein super spannendes Thema, das hoffentlich am Ende des Tages dazu führt, dass man Flughäfen oder Bahnhöfe in weniger als 25 Jahren fertiggestellt bekommt. Und es gibt aber auch auch in Berlin, auch in Stuttgart, überall auf der Welt. Aber es gibt auch Anwendungsfelder, wo man im ersten Moment jetzt so gar nicht dran denkt. Da greife ich jetzt mal die Landwirtschaft hinaus. Denkt man, was hat die Landwirtschaft damit zu tun? Aber der gesamte Bereich Landwirtschaft und Food Processing Industry ist auch ein hochinteressantes Thema. Da geht es darum, über Edge-Kapazitäten Aufnahme von Boden- und Wetterparametern zu machen, um hier auch in der Cloud dann anschließend Reasoning-Modelle einsetzen zu können, die dazu dienen, dass die Bewässerung, dass die Düngemittelausbringung und die Ernte effizienter werden und im Anschluss des Verfahrens dafür sorgen, dass hier auch eine effiziente Logistik erfolgt, sprich, dass die Äpfel nicht auf dem Feld verrotten und darauf warten, dass der LKW der Apfelsaftfabrik dann irgendwann mal vorbeikommt und die abholt.
Also wahnsinnig viele Anwendungsbeispiele in allen möglichen Bereichen. Genau, das hat also für mich und ich denke auch für die Hörerinnen und Hörer das Ganze jetzt wirklich mit Leben gefüllt. Also jetzt ist ein bisschen klar, wo die Reise da hingeht und worum es eigentlich geht. Vielen Dank. Abschlussfrage, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, gar nicht so weite Zukunft, sagen wir mal so ins Jahr 2030, wo steht Europas Cloud-Edge-Ökosystem da idealerweise und welchen Beitrag leistet Fazit dazu?
Die Glaskugel habe ich heute nicht dabei, aber zum Glück ist 2030 ja quasi übermorgen. Also wir reden jetzt hier über einen endlosen Horizont. Ich hoffe, dass wir 2030 sagen können, dass wir mit Aura unseren Teil beigetragen haben, dass die Nutzer in Europa frei wählen können. Also wirklich sich für die Anwendungen zur Unterstützung ihrer Produktionsprozesse entscheiden können, die für sie die besten sind. Sei es, ob die aus EU-Member-States kommen oder aus Nicht-EU-Member-States kommen, weil auch 2030 werden wir mit Sicherheit auch eine ganze Menge an tollen Anwendungen einsetzen, die aus den USA beispielsweise kommen. Aber wir sind in der Situation, dass hier keine elementaren Abhängigkeiten bestehen. dass wir hier also wirklich auf Basis rein fachlicher Gesichtspunkte entscheiden können. Ich würde mir auch wünschen oder ich sehe voraus, dass wir mit Fazis auch einen Beitrag dazu geschaffen haben, nämlich wirklich zu erlauben, eine Ende-zu-Ende-Transparenz und Vertrauenswürdigkeit über Ketten von Services zu schaffen, die es dann wirklich ermöglicht, auch geschäftskritische Prozesse dort abzubilden, weil das ist heute noch ein sehr großes Fragezeichen. Wie schaffen wir es, hier wirklich genau diese geschäftskritischen Prozesse in die Cloud zu bringen? Dafür brauchen wir Sicherheit bei den Service Level Agreements, dafür brauchen wir Sicherheit beim Digital Contracting und genau diese Fragestellungen werden ja auch von Fazis adressiert. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir im Jahr 2030 eigentlich gar nicht mehr über Cloud und Edge reden. Weil es ist so selbstverständlich geworden, dass wir hier einfach nur das aus dem Regal ziehen, was wir für den Zweck brauchen, dass es für uns egal ist, ob das auf der Cloud basiert, ob das auf der Edge basiert oder sonst irgendwas, was uns bis dahin noch einfällt. Also das wäre so ein bisschen der Wunsch, dass wir auch über diese digitalen Services so reden, wie darüber, wenn wir hier den Stecker in die Steckdose stecken, dann denkt mir nicht drüber nach, ob der Strom im Kraftwerk Weißweiler oder im Kraftwerk Freimersdorf erzeugt worden ist. Wir freuen uns schlicht und einfach darüber, dass wir 220 Volt, 50 Hertz haben und damit unsere Mikrowelle betreiben.
Thomas Nissen übernimmt mit dem Koordinationsbüro IPSISIS gerade, ja, so habe ich es verstanden, so ein bisschen die Rolle eines Art Wegweisers oder eines Navigationssystems durch Europas Cloud-Landschaft. Und ja, ihr tragt mit Projekten wie Aura und Fazis auf jeden Fall dazu bei, dass eine souveräne Cloud-Architektur in Europa entsteht, von der am Ende sowohl Provider als auch Nutzer profitieren. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, Thomas, dir für diese Einblicke in deine Arbeit und ins Projekt.
Danke nochmal, dass ich dabei sein durfte und gerne wieder.
Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wir haben gehört, wie Fazis als technisches und organisatorisches Projekt funktioniert, wie wichtig es aus Sicht der Internetwirtschaft ist und wie es sich in die europäische Gesamtstrategie einbettet.
Föderierte, interoperable Cloud- und Edge-Infrastrukturen sind kein Zukunftsthema mehr, sondern sie sind ein zentraler Baustein für Europas digitale Souveränität. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Also im kommenden Jahr, ein gutes Jahr hat das Projekt ja noch und wir bleiben da natürlich dran. Euch allen viel Spaß bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit. Es geht jetzt los mit Weihnachtszeit, ne? Also so Glühweinchen kann man schon haben. Man muss an die ersten Geschenke denken. Ist bei dir schon dekoriert, Sidoni?
Nee, aber wir kaufen diese Woche unseren Weihnachtsbaum schon. Wir machen das ja immer so ein bisschen Italian-Style. Da hat man den ja immer schon einen Monat zu Hause stehen.
Ja, bei mir ist das auch am Wochenende dran, hat die Regierung entschieden. Insofern, ich suche den nicht aus, ich trage den nur.
Die Regierung, okay.
Und schmücken werde ich ihn auch nicht. Ich werde ihn nur aufstellen, glaube ich, weil er geht ja immer bis zur Decke. Also euch allen erstmal eine tolle Zeit, bis zur nächsten Folge. Keine Sorge, wir hören uns vor Weihnachten natürlich noch. Kein Stress.
Ja, und alle gesund bleiben, nicht gleich wieder krank werden, jetzt wo es kalt wird.
Ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internet.